Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Die Entwicklung ist ganz dramatisch. Also wir haben in Mitteleuropa in den letzten 25 Jahren, wenn wir vor allen Dingen auf die Äcker, Wiesen und Weiden gehen, also in unsere Agrarlandschaft, 30% der Vogelindividuen verloren. Also ein ganz dramatischer Rückgang.
Machen Vögel glücklich? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Katrin Böning-Gese.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, was das Leben gut macht und vom Wissen der Experten profitieren. Das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Tonspur Wissen gibt es in jeder Podcast-App und bei Spotify. Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten mit einer 5-Sterne-Bewertung. Vögel sorgen für gute Laune, sagen Experten. Aber warum ist es so? Wieso finden Menschen Vogelgezwitscher entspannend? Warum mögen sie ausgerechnet Rotkehlchen? Und was unterscheidet die fiese Nilgans vom hübschen Halsbandsittich? Das alles und mehr erklärt mir jetzt Katrin Böning-Gese. Sie ist Biologin und Vogelforscherin, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums und lehrt an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Frau Böning-Gese, warum macht es uns glücklich, wenn wir Vögeln begegnen?
So richtig wissen wir noch nicht, warum das so ist. Wir wissen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also wenn wir in einer Umgebung leben, wo eine hohe Vogeldiversität sind, sind wir nachweislich zufriedener und gesünder. Aber woran das ganz konkret liegt, da findet gerade noch viel wissenschaftliche Grundlagenforschung dazu statt.
Also wir wissen noch nicht genau, ob Menschen ohnehin glücklicher sind, wenn sie in Gegenden leben, in denen es wahrscheinlich ja ganz komfortabel lebt, weil da viele Vögel sind, oder ob es umgekehrt ist.
Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man weiß, dass Vögel singen und Menschen durch einen Wald spazieren, dass sie diesen Spaziergang, diese Wanderung als erholsamer empfinden, wenn da viele Vögel singen. Das hat man herausgefunden, indem man entlang von Wanderwegen Lautsprecher aufgebaut hat und dann die Wanderer gefragt hat nach der Wanderung, wie entspannend sie die Wanderung fanden. Und wenn man die Lautsprecher anhatte und da viel Vogelgesang abgespielt hat, fanden die Wanderer die Wanderung erholsamer. Also das heißt, dieser Vogelgesang scheint eine Wirkung darauf zu haben, wie erspannend und erholsam wir so eine Wanderung finden. Und das geht in so eine Richtung, die Psychologen als Stress Reduction oder Restoration messen, also dass wir uns von Stress besser erholen, wenn wir eben in einer angenehmen und schönen, erholsamen Umgebung sind.
Und das ist dann eben ganz dicht assoziiert mit dem Vorhandensein von Singvögeln.
Also man merkt es, wenn man die Wanderer eben mit Lautsprecher und Vogelgesang wandern lässt und ohne Lautsprecher und Vogelgesang, dass sie das mit Vogelgesang erholsamer finden. Also eine ganz direkte Wirkung des Vogelgesangs auf die Erholung.
Und man muss die Vögel nicht sehen, sondern nur hören?
In dem Fall hat es funktioniert, obwohl die gar nicht mal echte Vögel waren, sondern nur aus dem Lautsprecher kamen, also obwohl man die Vögel nur gehört hat. Wir wissen aber auch, es gibt auch Studien darüber, dass wenn in Parks am Nachmittag viele Vögel sind, dass die Menschen auch positiv empfinden und gesünder sind und weniger Stress empfinden und erholter sind. Und da geht es darum, offensichtlich die Vögel auch zu sehen. Und wenn viele unterwegs sind, dann sind die Menschen glücklicher.
Viele Vögel von einer Sorte oder müssen es ganz viele verschiedene Arten sein?
Das wurde bei der Studie nicht näher aufgeschlüsselt. Da wurden einfach alle Vögel, die dann am Nachmittag im Park sind, gezählt. Wir haben da noch keine so richtig handfesten Beweise, aber es sind eben so Hinweise, dass die Diversität des Vogelgesangs wahrgenommen wird, auch wenn man zum Beispiel Leuten Bilder von der Stadt zeigt und dann Vogelgesang über den Lautsprecher abspielt. Und wenn dieser Vogelgesang von vielen verschiedenen Arten kommt, finden diese Stadtansichten auch schöner, als wenn da nur eine Vogelart singt. Also das sind ganz klare Hinweise drauf, dass es die Vielfalt der Vögel ist, die einen Unterschied macht. Und bei diesen Parkbesuchen war es offensichtlich die Zahl der Vögel, die da einen Unterschied macht. Aber das eine ist eben oft mit dem anderen verbunden.
Ja, man kann sich das leicht vorstellen, dass man irgendwie das Ansehen von 1000 Tauben nicht so entspannt findet, wie das von vielen verschiedenen Rotkehlchen, Meisen, Schwalben und ähnlichen Tieren. Gibt es denn Vögel, die besonders glücklich machen?
Da wissen wir nichts drüber. Also es ist klar, es gibt Befragungen darüber, welche Arten die Menschen besonders schätzen. Und da ist auf Platz 1 das Rotkehlchen mit seiner süßen, pummeligen Gestalt und mit seinem schönen roten Brust und diesem runden Kopf und den großen Augen. Also fällt vollständig in unser Kindchenschema
rein. Das Rotkehlchen auch eigentlich ein echter Rowdy, oder? Das ist, glaube ich, das zänkischste und blödste Vogeltier, das man kennt.
Würde ich jetzt so nicht sagen.
Doch, ich habe das nachgelesen. Die Rotkehlchen bringen sich sogar gegenseitig um und die sind aggressiv.
Also das sind eigentlich alle, also die Arten sind ja immer territorial, vor allen Dingen, wenn es dann um den Nachwuchs geht. Aber da gibt es immer heftige Kämpfe. Also wir haben auch heftige Kämpfe von verschiedenen Amseln bei uns im Garten.
Also das Rotkehlchen ist deshalb so besonders beliebt in Deutschland oder überall, weil es so niedlich aussieht?
Das ist eine englische Studie. Also in Deutschland wurde das noch nicht gemacht.
Ja, wahrscheinlich, weil im Englischen heißt das Rotkehlchen ja auch Robin und ist ganz assoziiert mit Robin Hood und mit Wald und mit eben schon auch großen Erzählungen, oder nicht?
Das kann ich jetzt nicht so sagen in der Art. Also ich
hätte
glaube,
ich jetzt vermutet.
Dass vielleicht dieses Kindchenschema ist eben mit dem runden Kopf, den großen Augen, dass wir die einfach niedlich finden, die Rotkehlchen. Und wie gesagt, also dann Arten wie Tauben oder wie Rabenkrähen, die werden oft als weniger angenehme Vogelarten eingeordnet.
Und wenn man das aus einer wissenschaftlichen Perspektive anguckt, würden Sie das teilen und eben auch sagen, es ist Raben und Tauben sind tendenziell eher hässliche und vielleicht auch gar nicht so erfreuliche Vorkommen in dem Umfeld von Städten, im Umfeld von Ansiedlungen?
Als Naturwissenschaftlerin sage ich, also kann ich schon aus methodischen Gründen nichts zu Ästhetik und Schönheit von Vögeln sagen. Das ist nicht unser Forschungsgegenstand. Wir schauen an, welche Rollen und Funktionen Arten in Ökosystemen haben. Und da wissen wir, dass zum Beispiel Arten, die Insekten fressen, auch Schädlingsbekämpfung machen. Aber zum Beispiel gerade Rabenkrähen, es sind ja auch oft dabei, Aas zu entsorgen. Wenn dann zum Beispiel der Bauer gemäht hat und auch viele Mäuse tot gemäht hat, sind hinterher die Rabenkrähen auf den Feldern und fressen die toten Mäuse. Das heißt, die sind auch Gesundheitspolizei. Und insofern haben wir dann einen ganz
Blick auf die Vogelwelt.
Genau.
Ist es denn so, dass es tatsächlich immer weniger Vögel gibt?
Ja, die Entwicklung ist ganz dramatisch. Also wir haben in Mitteleuropa in den letzten 25 Jahren, wenn wir vor allen Dingen auf die Äcker, Wiesen und Weiden gehen, also in unsere Agrarlandschaft, 30% der Vogelindividuen verloren. Also ein ganz dramatischer Rückgang.
Wie kommt das?
Das liegt daran, dass unsere Agrarlandschaft immer intensiver bewirtschaftet wird, also fast industriell, einfach mit Düngemitteln, mit Schädlingsbekämpfung. Die Rückzugsgebiete der Vögel, die Hecken, die Bäume, die Gräben sind verloren gegangen. Es gibt keine Wildkräuter mehr, die Samen produzieren, wo dann eben vielleicht ein Feldsperling mal Nahrung gefunden hat. Und die Wiesen werden gedüngt und wachsen ganz schnell hoch, werden dann ganz früh im Jahr schon gemäht, sodass dann die Kiebitznester ausgemäht werden. Und dann die Rebhühner haben keine Verstecke mehr. Also es sind vielfältige
Und da helfen diese Ackerstreifenprogramme und so, die Europäische Union ja jetzt hat, oder eben diese Flächen, die man nicht bewirtschaftet, das hilft da nicht, weil das gibt's ja jetzt seit 10, 15 Jahren, dass Landwirte einen Teil ihrer Flächen gar nicht bewirtschaften dürfen, um eben die Biodiversität aufrechtzuerhalten.
Das hat sich ein bisschen über die Zeit der gemeinsamen Agrarpolitik geändert. Als wir damals diese Überschüsse hatten, diese Milchseen und Butterberge, da gab es dann ein Programm der Flächenstilllegung. Das haben wir positiv bei der Vogeldiversität gemerkt. Da haben sich die Bestände wieder erholt. In dem Maße, wie die Überproduktion abgebaut wurde, wurde das wieder eingestelltes Programm, das Brachenprogramm. Und dann sind die Vögel wieder massiv zurückgegangen. Und jetzt gibt's eigentlich erst bei den letzten Verhandlungen die Auflage, 4% der Fläche von jedem Betrieb mit in irgendeiner Art sozusagen der wilden Biodiversität den Vögeln zur Verfügung zu stellen. Und mit der Ukraine-Krise wurde diese 4%-Regelung jetzt wieder um ein Jahr ausgesetzt.
Also Sie merken beim Vogelbestand und bei der Biodiversität sofort die Geopolitik. Also ja. Gibt es irgendwo Nahrungsmittelknappheit, merkt man das dann relativ schnell später beim Bestand der Vögel.
Genau. Und also
wie schnell geht das denn? Also Entschuldigung, dass ich da jetzt so dazwischen gehe, aber wie lange lebt denn so ein Vogel, oder andersrum, wie schnell regeneriert sich denn ein Bestand?
Also so ein Bestand kann sich, wenn noch genug genetische Diversität da ist und wenn es sich um im Allgemeinen häufige Arten handelt, und das sind bei uns die meisten Agrarlandvögel, so ein Bestand kann sich ganz schnell erholen. Also da werden dann eben aus 2 Feldsperlichen im nächsten Jahr 4 und im übernächsten Jahr 8. Das ist potenziell das
exponentielles Wachstum,
was wir ja jetzt mit der Corona-Krise sehr gut kennengelernt haben. Also wenn die Bedingungen stimmen, kann sich so ein Bestand in wenigen Jahren erholen.
Und das heißt, ich habe jetzt nachgeschaut, es gibt ja immer diese Stunde der Gartenvögel, in denen Gartenbesitzer zählen, wie viele Vögel in einer Stunde bei ihnen vorbeikommen. Und die haben in diesem Jahr, also die findet immer im März statt, wenn die Zugvögel auch wieder zurück sind oder zurückkommen. Und in diesem Jahr haben die festgestellt, dass es total viele Nachtigallen gab. Also ein Drittel mehr als üblich. Wie kann man das erklären?
Solche Aktivitäten wie die Stunde der Gartenvögel oder die Stunde der Wintervögel, die sind ganz toll, weil sie die Menschen dazu bringen, mal genau hinzugucken und Vögel zu zählen. Die sind aber keine standardisierten Erfassungen von Arten. Also da kann dann auch mal mehr Nachtigallen gezählt werden. Das kann wirkliche Gründe haben, dass die besonders gut durch den Winter gekommen sind. Das kann aber auch Zufall sein. So richtige Trends sieht man erst nach 10 Jahren. Und richtig verlässlich sind dann eben wirklich von Citizen Scientists, also Bürgerwissenschaftlerinnen, standardisiert erhobene Daten.
Also praktisch gebildete Laien, die wissen, worum es geht, die auch vielleicht erkennen können, heute ist schlechtes Wetter oder viel Wind, kein Wunder, dass es da keine Gartenvögel zu hören gibt, oder eben umgekehrt, dass man mehr sieht, wenn vielleicht der Frühling früh angefangen hat, die Temperaturen mild sind und das Brutverhalten von Vögeln vielleicht auch früher anfängt, oder erstmal das Balzverhalten.
Genau, wir haben in Deutschland ein ganz systematisches, standardisiertes Monitoring für Vögel, das wird vom Dachverband Deutscher Avifaunisten durchgeführt, und die Leute, die das Monitoring machen, sind handverlesene, gebildete Laien oder Bürgerwissenschaftlerinnen, wie man jetzt vielleicht sagen würde, die zum Teil eine Artenkenntnis haben, die auch akademisches Wissen weit übersteigt. Also das sind für mich absolute Expertinnen, die oft viel, viel besser im Artenbestimmen sind als viele von den akademischen Kollegen.
Hat denn die Artenvielfalt auch abgenommen? Wir haben ja jetzt vor allem über die Menge von Vögeln geredet. Also wie viele sind da, wie viele sind bemerkbar, wie viele werden von wem wahrgenommen und macht es die Menschen glücklich und entspannt. Aber wir haben noch nicht gesprochen über die Frage, wie viele Vogelarten denn in Deutschland, in Westeuropa vorkommen und ob das immer noch so viele sind wie vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren.
Also diese Rückgänge finden europaweit statt, in Nordamerika genauso. Also auch da sind über die letzten 50 Jahre, weil man da auch sehr gute Langzeitzählungen hat, eigentlich Milliarden von Vögeln verloren gegangen. Wir schauen aber bei solchen Erfassungen eher auf die Bestandsveränderungen als jetzt wirklich auf die Diversität. Weil wenn zum Beispiel die Rebhühner immer seltener werden, dann sind sie irgendwann mal auf einem Acker nicht mehr da, also lokal ausgestorben. Und als nächstes sind sie dann eben in dem Kreis, in der Region ausgestorben. Das heißt, mit dem Rückgang der Bestände fallen dann die seltensten Arten irgendwann mal aus der Region raus und damit geht dann auch die Diversität runter.
Und dass Vogelarten wiederkommen, wie zum Beispiel Störche oder andere Vogelarten, das kommt gar nicht vor?
Das kommt durchaus vor. Also die Störche sind in gewisser Weise eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Die waren in Deutschland fast am Aussterben. Dann hat man einmal systematischen Schutz gemacht. Man hat sie aber zugegebenermaßen auch ausgewildert und dann beim Auswildern einfach mit den Störchen gearbeitet, die man hatte. Und da hat man auch viel marokkanische Störche genommen. Und in dem Zug hat man wahrscheinlich auch Individuen gehabt, die nie so ein besonders starkes Zugverhalten gezeigt haben. Eine Folge davon ist, und man hat die Vögel, die Störche zugefüttert, ist, dass immer mehr Vögel auch hier bleiben, Störche hier bleiben und dann genug Mäuse finden oder zugefüttert werden. Und das hat sicher einen Beitrag dazu geleistet, dass sich die Storchenpopulation bei uns erholt hat.
Aber es hat die Vögel verändert, es hat das Vogelverhalten verändert und es hat eben möglicherweise auch dann so in so einem Biotop nochmal Wirkungen auch natürlich auf andere Vögel. Wenn man jetzt darauf guckt, was der Mensch mit Vögeln macht, haben wir ja im ersten Teil unserer Unterhaltung darüber gesprochen, dass Menschen Vögel vertreiben oder den Lebensraum von Vögeln einschränken. Auf der anderen Seite gibt es aber ja auch so Geschichten wie zum Beispiel die der Halsbandsittiche, heißen die, glaube ich, in Köln. Ja. Also es sind grüne Papageien, die irgendwann aufgetreten sind, wahrscheinlich weil sie entflogen sind oder weil jemand die freigelassen hat und die aber jetzt zu Tausenden das Rheinland bevölkern. Muss man da kritisch sein oder kann man sich dran freuen und sagen, guck mal, da sind die?
Das mit diesen exotischen Arten ist ein interessantes Thema, weil das eben auch eine starke Bewertungskomponente hat. Wir empfinden im Naturschutz zum Teil diese exotischen Arten als Neozoen, als Einwanderer, als invasive Arten. Und für mich hat das schon auch immer so ein bisschen Klang von Arten, die nicht hierher gehören und Arten, die hier nichts zu suchen haben. Aber gerade bei Vögeln ist es de facto so, dass diese Sittiche immer noch ziemlich in den Städten sind. Es gibt andere Arten, die in der Zwischenzeit sehr stark zugenommen haben, wie die Nilgans, die vielleicht eher noch andere Enten- und Gänsearten verdrängen, aber
weil die auch super hässlich sind. Also ich meine, das spielt ja auch eine Rolle, nicht? Wenn man diese Papageienschwärme in Köln in den Park sieht, dann denkt man sich, Mensch, die sehen aber wirklich auch schön aus. Nicht umsonst waren das ja auch mal Haustiere, ganz offensichtlich. Auf der anderen Seite, diese Nilgänse sind irgendwie plumpe, hässliche Tiere und da hat man gleich Mitleid mit den heimischen Gänsen und Enten, wenn man diese Tiere sieht und denkt so, die gehören nicht hierhin und die sollen auch wieder weg. Spielt das eine Rolle, so diese das Aussehen und die Art, wie die sich vielleicht auch verhalten?
Möglicherweise schon. Ich habe die Nilgans eben das erste Mal am Lake Nawasha in Kenia kennengelernt, wo die sich eben zwischen Krokodilen und Hyänen behauptet hat. Und da habe ich gedacht, das sind echt taffe Enten. Und diese Fähigkeit, eben in Afrika in so einem Umfeld zu überleben, ermöglicht es ihnen offensichtlich auch, sich in Deutschland sehr aggressiv durchzusetzen. Ich habe auch persönliche Begegnungen mit Nilgänsen, die beachtlich sind. Eine hat mich mal versucht, im Flug vom Fahrrad zu holen.
Nein.
Und die ist direkt auf mich zugeflogen und hat dann nachjustiert und ist dann auf meinen Helm geprallt.
Warum machen die das?
Also ich glaube, das sind einfach sehr aggressive Tiere, die eben ihr Revier, ihre Jungen massiv verteidigen. Und das ist schon eine erfolgreiche Strategie, wie man sieht.
Und die wird man aber auch nicht mehr los, ne? Die Nilgans ist in Deutschland inzwischen fest etabliert. Die ist hier zu Hause.
Ich gehe davon aus, dass wir sie nicht wirklich losbekommen. Die wird in einigen Städten eben, sagen wir mal, vergrämt oder zum Teil sogar geschossen. Aber die werden wir nicht mehr loswerden. Das ist aber jetzt auch nicht das riesige Drama. Also das, gerade diese, bei Vögeln spielen diese exotischen Arten bei uns keine große Rolle. In anderen Ökosystemen, vor allen Dingen in Inselökosystemen, da sind solche exotischen Arten wirklich zum Teil tödlich für die einheimischen Arten.
Zum Beispiel?
Ein berühmtes Beispiel ist Hawaii. Eigentlich vollkommen isoliert, 8000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Und dort gibt's ganz viele sehr seltene Arten, die nur dort vorkommen, also sogenannte endemische Arten. Und dann kamen halt vor allen Dingen mit den europäischen Zuwanderern auch viele Vögel aus anderen Gegenden der Welt. Eine Gruppe sind zum Beispiel die Beos, die sich dann vor allen Dingen in den Tieflagen
ausgebreitet haben. Das sind auch Papageien-Beos, oder?
Beos sind, die gehört zu den Starren.
Okay.
Mhm. Die gehören zu den Starren. Und die haben Vogelmalaria mitgebracht. Und auch dann durch die Menschen haben auch noch Vektoren, also Zwischenwirte eingeschleppt. Und diese exotischen Arten haben die einheimischen Arten mit der Vogelmalaria angesteckt. Und die exotischen Arten sind einigermaßen robust dagegen. Die einheimischen sind empfindlich. Und das hat, also abgesehen davon, dass der Mensch natürlich die Insel massiv verändert hat, das hat massiv zum Rückgang der einheimischen hawaiianischen Arten geführt.
Und das heißt, dass man auf Inseln oder wenn möglicherweise invasive Arten auf einheimische Arten stoßen, die gegen bestimmte Krankheiten nicht immun sind oder keine Antikörper haben oder nicht ohnehin so eine eigene Abwehrkraft gegen bestimmte Viren oder Bakterien haben, dass man dann versuchen sollte, diese einheimischen Arten zu schützen, indem man invasive Arten verdrängt, also die Neuankömmlinge nicht zulässt?
In Inselökosystemen wird es zum Teil versucht. Auch da ist es mit immensem Aufwand und Kosten verbunden und oft nicht besonders erfolgreich. Aber zum Beispiel in Australien, die haben geradezu ein Wachturmsystem, das die Inseln raus in den Pazifik abdeckt, wo die beobachten, welche invasiven Arten kommen auf Australien zu. Wann berührt eine neue invasive Art australischen Boden und dann sofort mit allen Kräften, die sozusagen zu finden. Und es geht dann vor allen Dingen um Pflanzen, die auszurotten.
Ich kann das gut nachvollziehen, dass man das versucht und dass das erfolgreich ist bei Tieren, die nicht fliegen können und bei Pflanzen, wo man ja eben wahrscheinlich auch einfach guckt, welche Schiffe kommen an, welche Flugzeuge kommen an und versucht, das draußen zu halten. Das tut ja Großbritannien und England tut es auch, das tut Kanada und die USA. Wenn man eben einreisen will, darf man einfach nichts mitbringen, keine Wurst, keine Lebensmittel, damit eben bestimmte Sachen, bestimmte Krankheiten nicht auf diese Kontinente oder auf diese Inseln einwandern. Aber Vögel können ja fliegen.
Vögel können fliegen, das kann man nicht wirklich aufhalten. Also ja, man kann die Nilgänse immer wieder mal abschießen. In der Stadt kann man die gar nicht jagen. Niemand möchte dann, dass die Jäger mit dem Gewehr durch die Innenstadt marschieren und die Nilgänse abschießen. Auch aus Sicherheitsgründen. Also Das kann man nicht wirklich aufhalten. Ich finde, was ich ehrlich gesagt das Gefährliche daran finde, ist, dass es auch die Wahrnehmung verzerrt. Wenn wir jetzt Tausende von Euro für die Ausrottung der Nilgans ausgeben und in der Frankfurter Rundschau viele Artikel über die Nilgans stehen, wird die Aufmerksamkeit weggelenkt von der Agrarlandschaft, weil da finden die wirklich dramatischen Veränderungen statt. Wir haben hier in Frankfurt, um Frankfurt rum, fast keine Feldlerchen mehr, keine Rebhühner mehr, keine Kiebitze mehr. Das sind die richtig großen dramatischen Änderungen, die, finde ich, viel mehr beachtet werden müssen.
Und da geht es nur noch mal, um das klar zu haben, weil wir damit ja angefangen haben und das ist, glaube ich, auch ganz gut, damit aufzuhören. Es geht eigentlich dann darum, dass man Brutgebiete schützen muss. Es geht gar nicht um Nahrung. Also es geht gar nicht um die Frage, finden die genug Körner, finden die genug Insekten, sondern es geht um die Frage, können diese Vögel ungestört brüten und ihren Nachwuchs aufziehen?
Es geht um beides. Also die brauchen natürlich eine Hecke, wo sie ihr Nest bauen können und sich auch verstecken können, aber die brauchen auch Nahrung. Und wenn das Insektensterben ist ja immer noch in den Köpfen und auch immer noch am Laufen. Wenn die Jungen aufziehen, keine Insekten finden, dann können sie die Jungen nicht füttern. Dann verhungern die Jungen im Nest. Oder wenn die dann als Körnerfresser versuchen, über den Winter zu kommen. Früher gab es einen Stoppelacker und früher waren die Erntemaschinen auch nicht so perfekt. Das heißt, da lagen noch ganz schön viele Körner rum, wo dann die Feldsperlinge den ganzen Winter noch was gefunden haben. Heute sind die Felder im Juli abgeerntet, dann werden sie frisch eingesät, mit Glyphosat behandelt, sind so als kleine Pflänzchen vom Herbst bis zum Frühjahr da. Da findet kein Vogel irgendwas zum Fressen, kein Ackerwildkraut, keinen Samen. Und dann keimen die im Frühjahr früh aus, haben gute Erträge, wenn es gut geregnet hat. Aber es bleibt eben nur noch Nahrung für den Menschen übrig und nichts mehr für andere Lebewesen.
Weil die Zeit kürzer wird, in der Nahrungsmittel für Vögel dann auch zur Verfügung stehen.
Genau.
Auf der anderen Seite würde man auch sagen, mit dem Klimawandel, und das ist jetzt auch die letzte Frage, mit dem Klimawandel müsste doch eigentlich die Zeit viel länger werden, in der was wächst, in der Futter zur Verfügung steht, in der Boden auch offen ist, wo man was finden kann oder picken kann. Ist das falsch gedacht?
Also grundsätzlich ja. Also dadurch würde sich eigentlich die Brutzeit auch für Vögel verlängern. Die könnten dann dreimal brüten statt zweimal brüten. Aber das Problem ist, dass mit dem Klimawandel ja, wie wir jetzt erleben, die Sommer immer trockener werden. Und das ist auch für die Wiesenbrüter ein Problem, weil es dann eben auch letztlich weniger Vegetation und weniger Insekten gibt. Aber eben nochmal, dadurch, dass bei uns die Landwirtschaft so dermaßen optimiert ist auf Erträge, bleibt im Prinzip kein Körnchen, kein Pflänzchen, kein Insekt übrig als Nahrung für jetzt Vögel oder andere Tiere. Das heißt, es ist ein System, wo wir als Mensch alle Energie, die letztlich über die Sonne auf die Erde fällt, einfangen und in unsere eigene Ernährung umkanalisieren und für die anderen Arten keinen Platz, kein Futter, keinen Raum lassen.
Frau Wöning-Gese, vielen, vielen Dank. Also danke für diese Unterhaltung, die uns ja gezeigt hat, dass die Menschen auf der einen Seite von Vögeln profitieren, weil Vögel Menschen glücklich machen oder glücklicher machen und auf der anderen Seite, dass Menschen auch diejenigen sind, die zumindest teilweise oder zum großen Teil dafür verantwortlich sind, dass dieses Glück weniger wird. Dankeschön, Frau Wöning-Gese.
Ich danke ebenfalls.
Das war Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie über dieses Thema twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei doch bitte @leibnizwgl und @rponline. Mich finden Sie auf Twitter unter @dastutmannicht. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zur nächsten Woche.